Radio Nantes et le Centre culturel franco-allemand présentent Hallo Nantes.
Radio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentieren Hallo Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Nous sommes dans l'avant-dernière émission de cette année. Aujourd'hui, comme les dernières émissions, vous la connaissez déjà, je suis sur le plateau avec ma collègue Zina Bittner. Bonjour Zina.
Bonjour.
Vous avez l'habitude de nous entendre sur le plateau, Zina et moi-même, moi je suis Martin Krechtin, directeur du centre, parler du festival universel allemand comme on l'a fait les dernières fois cette année. Cette fois-ci, on va changer un peu de thématique parce que cette émission est consacrée à la fois à la culture et au développement durable. Et Zina, tu as depuis quelques semaines adopté un geste de développement durable que tu vas nous détailler.
Ja, wie jedes Mal werde ich wieder auf Deutsch antworten und wir die Sprachen ein bisschen mischen. Und ja, genau, also seit ein paar Wochen jetzt habe ich mir ein ambitioniertes Ziel gesetzt, würde ich sagen. Und zwar versuche ich gerade Zero Déchet zu leben in Nantes. Also quasi Zero Déchet, keine Abfälle zu produzieren. Das ist so das allgemeine Ziel. Und ja, das ist interessant. Und da gibt es also viele Ansätze, viele verschiedene Leute, die das mittlerweile angefangen haben zu machen. Das ist eine Bewegung oder vielleicht auch eine Initiative, die aus Kalifornien kommt. Und das Ganze wurde sozusagen erfunden von Bea Johnson. Also sie hat mal ein Buch darüber geschrieben, wie sie eben mit ihrer, glaube ich, fünfköpfigen Familie es schafft, ihren ganzen Müll in ein Einmachglas zu packen. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren und das auch immer bekannter wird.
Mais justement, la question, c'est déjà de savoir, comment on fait pour vivre zéro déchet? Parce que c'est vrai que c'est dans toutes les opinions, on a entendu que les Français sont de plus en plus sensibilisés par rapport aux questions de l'environnement, du développement durable. Quand aujourd'hui on va dans un supermarché, mais même sur les marchés, rares sont les produits où il n'y a aucun déchet. Et qu'est-ce que ça comprend zéro déchet? Ça comprend uniquement le plastique? Est-ce que le papier est un déchet aussi qu'il faut éviter? Comment on vit zéro déchet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir am Anfang auch erstmal gestellt habe. Ja, wie gehe ich das Ganze denn jetzt an? Also worauf verzichte ich jetzt quasi oder was kaufe ich anders als vorher? Und da gibt es auch in dieser Bewegung ganz unterschiedliche Arten, das Ganze auszulegen. Also man hat, glaube ich, ein gemeinsames Ziel und das ist erstmal Müll vermeiden, wo es geht und wo es nicht geht, Müll wiederverwenden, also Sachen wiederverwenden. Das Ganze hat fünf Grundprinzipien, also diese Grundprinzipien, die auch von Bea Johnson da mal vorgelebt wurden. Und das ist im Prinzip refuser, réduire, réutiliser, recycler und composter. Also diese fünf Begriffe, um die man quasi dann sein Leben rumgestalten kann. Und ja, da kann man jetzt natürlich sagen, gut, Papier kann man in den Kompost tun, also könnte ich Sachen auch noch in Papier kaufen. Andere wiederum sagen, ja, Glas kann ich recyceln, also kann ich auch Sachen in Glas kaufen. Und tatsächlich habe ich jetzt so angefangen, dass ich hauptsächlich auf Plastik erstmal verzichtet habe und auf Dosen zum Beispiel, also auf Aluminium. Und da sind sich, glaube ich, auch die meisten einig, dass sie das nicht kaufen wollen. Aber wie gesagt, also da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze dann für sich auslegt. Mittlerweile bin ich so zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 20 Gläser, was mache ich damit? Also am Anfang kann man die ganz toll wiederverwenden, aber irgendwann macht es vielleicht auch Sinn, auch auf solche Sachen dann zu verzichten. Das ist eben so ein, ja, wie ein Lernprozess. Also ich würde sagen, Zero Déchet ist wie so eine Art Reise, die für jeden ein bisschen anders aussehen kann.
Quand on adopte ce geste en fait de vivre zéro déchet, j'imagine qu'il y a plusieurs questions qui se posent, notamment, alors, est-ce que ça a un coût de vivre zéro déchet aussi? Et surtout que, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en fait, quand on ne vit pas seul aussi, ça a aussi des conséquences sur le partenaire ou sur les colocataires ou sur la famille. Comment on gère cela? Est-ce que ça se vit seul? Toi, tu le vis seul, on le vit à plusieurs. Et puis, est-ce que c'est coûteux d'adopter en fait un geste zéro déchet?
Also ja, wenn man damit anfängt, gibt es eine ganze Reihe an Sachen, wo man sich bewusst wird, dass man darüber nie nachgedacht hat. Also bestimmte Sachen, die man dann umsetzen möchte, Man muss sich im Prinzip über jede Sache erstmal Gedanken machen. Zum Beispiel, wie kaufe ich meine Lebensmittel? Was mache ich eigentlich mit Shampoo? So Kleinigkeiten. Es gibt für alles eine Antwort. Und da muss man sich ziemlich viel erstmal am Anfang einlesen und gucken, was gibt es für Lösungen. Das Internet hat da auch auf alles eine Lösung im Prinzip. Und klar ist es dann so, dass man das mit anderen Leuten teilen kann. Also wenn man zu zweit lebt, kann es ja auch vieles erleichtern. Also man kann sich dann Aufgaben teilen, man kann auch zusammen zum Beispiel einfach mal zum Markt gehen. Das ist auch eine ganz schöne Aktivität, finde ich. Mal gucken, was gibt es eigentlich für andere Möglichkeiten. Es animiert auch die Stadt so ein bisschen zu erkunden, dass man sieht, ach, hier gibt es einen Unverpacktladen oder hier gibt es einen Laden mit Lokalprodukten, die vielleicht gar nicht alle verpackt sind. Und ich glaube schon, dass das auch zu zweit sehr gut geht und man ja, irgendwie dadurch, dass ich jetzt so lebe, habe ich mehr Zeit für Sachen, die mich wirklich interessieren, weil ich zum Beispiel nicht mehr 4 Stunden lang gestresst irgendwie zu irgendwelchen riesigen Supermärkten fahre. Wenn ich hier an Atlantis denke, bis ich da bin, dann kaufe ich dort ein. Das braucht alles sehr viel Zeit und die verliert man natürlich auch. Und anders kann man sie vielleicht entspannter mit seiner Familie irgendwo verbringen. Und ja, du hattest, glaube ich, noch gefragt, ob es teurer ist. Also das ist ja so ein weit verbreitetes Klischee, glaube ich, dass man sagt, ja, wer regional und Bio und so weiter kauft, das ist sehr teuer. Meine Lösung, so für mich, ist saisonal kaufen. Weil wenn man guckt, was es in der Saison gerade im Überfluss gibt, dann ist es meistens billiger. Gerade auf den Märkten im Moment war es zum Beispiel ganz toll, Kürbisse zu kaufen. Also die kosten ja normalerweise viel Geld. Auch im Supermarkt waren sie sehr teuer noch. Und auf dem Markt habe ich riesige Kürbisse für 2 Euro gekauft. Also das sind so Sachen, wenn man darüber nachdenkt, dann findet man vielleicht auf dem Markt viel, viel günstigere Alternativen. Und ich glaube deswegen, man muss es ein bisschen planen, aber es ist nicht viel teurer. Das ist vielleicht sogar eher günstiger bei manchen Sachen.
Peut-être encore une autre question, puisque toi, tu viens d'Allemagne, donc du coup, maintenant, ça fait quelques mois que tu es en France. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, si tu t'es intéressé à la question quand tu étais en Allemagne, mais comment on vit à Nantes, zéro déchet? Spécialement à Nantes, est-ce que Nantes, c'est une ville qui facilite, en fait, cette vie zéro déchet, ou qu'est-ce que tu connais d'Allemagne, en fait? Comment se situe Nantes par rapport à ce que tu connais, en fait, de ta ville d'études à Passau, par exemple?
Ich glaube, wäre ich nicht jetzt in Nantes gewesen, hätte ich damit vielleicht nicht jetzt direkt angefangen. Das Thema hat mich schon vorher interessiert und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es ist wie so eine Reise und ein Lernprozess. Also ich glaube, es ist utopisch zu sagen, dass es den einen Moment gibt, wo man keinen Müll mehr produziert, weil niemand kann sagen, okay, heute höre ich einfach damit auf. Das braucht einfach Planung und man kann das Schritt für Schritt machen. Und damit habe ich in Passau auch schon angefangen. Zum Beispiel habe ich Seifenstücke benutzt statt abgefüllter Flüssigseife und solche Kleinigkeiten. Seifenstücke halten auch viel länger, wo wir wieder bei günstig wären. Und da hat das schon angefangen und so Schritt für Schritt habe ich einfach Kleinigkeiten verändert. Und jetzt in Nantes ist mir positiv aufgefallen, dass es in ganz vielen Supermärkten die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Nudeln und Reis abzufüllen in selbst mitgebrachte Stoffbeutel, die ich auch hier in Nantes gekauft habe, in einem Bioladen. Und ich finde, es gibt in dieser Stadt hier schon sehr viele Möglichkeiten, Zero Déchet einzukaufen. Es gibt 3 Unverpacktläden, hier 2 in der Innenstadt und 1 auf der Ile de Nantes, wo man super eigentlich alles kaufen kann, was man möchte. Und es gibt natürlich ganz tolle Wochenmärkte. Also diese Marktauswahl hier ist natürlich viel größer als in Passau, wo es 2-mal pro Woche einen gibt. Hier gibt es fast jeden Tag irgendwo einen. Und deswegen finde ich schon, dass es in so einer, also hier gerade speziell in Nantes, einfach viele Anreize gibt, so zu leben. Es gibt auch viele Bauern, die immer wieder auf die Märkte kommen. Eine tolle Möglichkeit, auch so lokale Produkte kennenzulernen, gerade für mich, die nicht von hier kommt.
Peut-être encore une autre question qui s'ajoute à celle-là, c'est-à-dire que maintenant on commence bientôt, on est vendredi fin du mois de novembre, bientôt commence en fait la période de l'Avent et puis commence en fait aussi la période de l'achat des cadeaux pour Noël. Normalement une période en fait où on produit énormément de déchets en fait du fait des emballages des cadeaux mais aussi du fait en fait des repas qui se prennent en famille ou entre amis. Comment en fait attaquer la période justement précédant Noël en fait avec une attitude zéro déchet?
Ja, da bin ich eigentlich jetzt auch gespannt, weil das mein erstes Weihnachten Zero Déchet wird quasi. Und natürlich versuche ich das jetzt bestmöglich umzusetzen. Auch ich habe jetzt noch nicht die Lösung auf alles. Also ich würde sagen, ich lebe so 80-90% Zero-Déchet, aber es gibt immer noch Sachen, wo ich mich frage, wie geht das? Bei Weihnachtsgeschenken werde ich es dieses Jahr so machen, dass ich alles in Zeitung verpacke, wenn ich das denn überhaupt verpacke. Ich bin auch ein Fan von Stoffbeuteln, die man dann als Verpackung nutzt. Da gibt es auch so tolle Falttechniken mit Tüchern. Wenn man gerade einen Schal verschenken möchte, ist das vielleicht eine gute Idee. Und dann, was das Essen angeht, kann man natürlich die Zutaten wie für jedes andere Essen auch unverpackt kaufen. Und was mir auch so aufgefallen ist, eine Möglichkeit, Zero Déchet umzusetzen, ist auch, dass man sich immer wieder fragt, brauche ich das eigentlich? Und das ist bei Weihnachten, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Weil wenn ich mir überlege, wie viel Schoko-Nikoläuse ich als Kind hatte, ja, nein, die habe ich nicht alle gebraucht. Also vielleicht, dass man auch seinen Verwandten sagt, okay, es reicht, ich habe schon genug, danke. Und da gibt es viele Zero-Waste-Blogger, die zum Beispiel auch sagen, schenk mir doch zu Weihnachten einfach eine Spende an eine Hilfsorganisation. Eine ganz einfache Möglichkeit, wenn ich für mich feststelle, ich habe eigentlich schon alles. Und so kann man sich, glaube ich, Möglichkeiten überlegen oder man kann sich auch Zeit mit Freunden wünschen, dass man einfach zusammen mal wo essen geht oder so. Und das sind, glaube ich, viele Möglichkeiten, wenn man erstmal anfängt, drüber nachzudenken. So jeder Schritt zählt. Man kann ja sich Schritt für Schritt überlegen, wie mache ich das? Und nicht den Plastik-Weihnachtsbaum kaufen vielleicht.
Sina, merci beaucoup. Ich pense que c'était notre contribution dans cette émission par rapport au Black Friday et au Cyber Monday qu'on a vécu en fait il y a quelques jours. On n'oublie pas justement, avant que tu n'annonces la musique, de dire aussi qu'on a prévu chez nous au Centre culturel franco-allemand au mois de janvier de proposer une rencontre avec toi autour justement de ton expérience que tu es en train de faire, de vivre zéro déchet. Et puis bien entendu, en fait, un retour aussi sur ce que c'est qu'un Noël zéro déchet. Sina, qu'est-ce qu'on va écouter à la fin de cette première partie de l'émission?
Ja, wie immer haben wir euch ein paar schöne Titel aus Deutschland mitgebracht und wir fangen an mit Lotte auf beiden Beinen.
Sorg dich nicht um mich, ich krieg das schon alleine hin. Auch wenn ich noch am Straucheln bin, mit Schutzanzug im Gepäck. Krieg ich nur ein paar Kratzer ab. Mehr kann mir dabei nicht passieren. Gib mir Flügel, halt mich fest. Schubst mich raus aus deinem Nest. Es gibt keinen Grund zu zweifeln. Schau, ich land auf beiden Beinen. Ich schau nicht zurück. Und wenn du nichts hörst, geht's mir gut. Noch in deinem Takt, mach dich nicht verrückt. Denn wenn du nichts hörst, geht's mir gut. Oh, in meinem Herz hast du noch immer deinen Platz. Die Sonne scheint und ich trag dein Lächeln im Gesicht. So bleibst du ein Teil von mir. In allem, was ich bin, in allem, was ich tu, ich denk mir deinen Rat dazu, so bleibst du hier für immer bei mir. Gib mir Flügel, halt mich fest, schubst mich raus aus deinem Nest. Es gibt keinen Grund zu zweifeln, schau, ich land auf beiden Beinen. Ich schau nicht zurück. Wenn du nichts hörst, geht's mir gut. Aber mein Herz pulsiert noch in deinem Takt. Mach dich nicht verrückt. Denn wenn du nichts hörst, geht's mir gut. Oh, in meinem Herz hast du noch immer deinen Platz. Gib mir Flügel, halt mich fest. Schubst mich raus aus deinem Nest. Es gibt keinen Grund zu zweifeln, schau, ich land auf beiden Beinen.
Hallo Nantes.
Sur Euradio Nantes.
Vous êtes toujours sur Euradio Nantes pour l'émission du Centre culturel franco-allemand de Nantes, Hallo Nantes. Je suis Martin Krechting, je suis sur le plateau de radio avec ma collègue Zina Bittner. Dans une première partie de l'émission, on avait parlé de... du projet de vivre zéro déchet de ma collègue. Et dans ce deuxième temps de l'émission, on va revenir brièvement sur le Festival du cinéma universitaire allemand avec un bilan très très positif cette année, puisque la billetterie a eu en fait, on a eu en fait 20% de plus d'entrées payant pour l'édition du festival cette année, avec plus de 3500 entrées. C'est des meilleurs chiffres qu'on a eu pour le festival depuis plus de 10 ans. Et dans l'émission aujourd'hui, on voudrait vous reparler de deux invités du festival qui ont particulièrement marqué cette semaine. Dans un premier temps, un interview avec peut-être l'invité phare de cette festival, puisqu'elle a beaucoup ému les personnes qui sont venues assister à la séance qu'elle a présentée. C'est la jeune actrice Lisa Moël, qui était là pour son film Reine d'un été, en compagnie de son acteur, collègue acteur, Max Schlüpfer. Vous êtes dans l'émission Hallo Nantes du Centre culturel franco-allemand sur Radio Nantes. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, il y a une des invitées de notre festival universitaire allemand, Lisa Moël. Hallo Lisa.
Hallo.
Lisa, ich habe ganz paar Fragen an dich. Wir haben jetzt hier im Rahmen des Festivals schon einmal deinen Film Königin von Niendorf auf Französisch Reine d'un été zeigen können. Vielleicht stellst du dich als erstes ganz gut vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, wer du bist.
Also, hallo, ich bin Lisa. Ich bin 13 Jahre alt und ich spiele Lea im Film Königin von Niendorf.
Jetzt haben wir sozusagen den Film, haben die Leute im Rahmen des Festivals sehen können. Worum geht's denn eigentlich in diesem Film? Was ist das Thema des Films?
Also es geht um ein Mädchen namens Lea, die ihre Sommerferien auf dem Dorf verbringt, weil ihr langweilig ist und weil sie nichts zu tun hat. Versucht sie dann in eine Jungsbande aufgenommen zu werden und muss dann Mutproben bestehen.
Jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, Mutproben bestehen. Der ganze Film wird ja in der Nähe von Berlin gespielt. Du lebst in Berlin, der Film ist in Brandenburg gedreht worden. Zu den Mutproben gehört ja vor allen Dingen auch, also eine der Mutproben, die jetzt im Rahmen der Sendung des Festivals zum Beispiel für viele O's und A's im Saal gesorgt hat, war eine Mutprobe, wo du dich in ein Gleisbett legen musst. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, was macht die Regisseurin von dir, dass die einen Zug über dich fahren lässt?
Ja, also der Zug ist natürlich nicht wirklich über mich rübergefahren. Wir haben das alles so gedreht, dass ich mich auf Gleise gelegt habe, die schon stillgelegt waren. Und den Zug haben wir dann auf anderen Gleisen gedreht und das dann halt so zusammengeschnitten.
Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast auch erzählt, dass du jetzt, das war dein erster Langfilm, ein Langfilm. Wie bist du überhaupt zu dieser Rolle gekommen? Also was hat dich jetzt qualifiziert für diese Rolle, dass du dann auch gleich in der Hauptrolle in diesem, wir müssen ja auch sagen, in dem Kinderfilm hast spielen können, der jetzt auch gerade am Wochenende in München die Auszeichnung bekommen hat als bester Kinderfilm eben von den Regisseurinnen und Regisseuren Deutschlands?
Ja, also das war so, dass ein Freund von meiner Familie mich mal für ein anderes Projekt vorgeschlagen hatte, zum Casting zu gehen. Dann war ich dort und die Frau, die mich gecastet hat, Joya Tomé, die ist jetzt die Regisseurin von Königin von Niendorf. Und als sie mich dann gecastet hat, hat sie mich sozusagen entdeckt und dann für mich das Drehbuch geschrieben.
Wie sind die, du hast ja noch eine ganze Menge von anderen Kindern, Jugendlichen, die mit dir in dem Film spielen. Wie sind die zu ihren Rollen gekommen? Sind es genau wie du auch Rollen gewesen, für die Joya Tomé das Drehbuch geschrieben habt? Oder wie habt ihr die gecastet?
Also das Drehbuch wurde für mich und Max geschrieben und für Niendorf. Aber die anderen Jungs, die wurden in der Nähe von Niendorf in Schulen gecastet.
Vielleicht noch eine weitere Frage. Also einmal, das ist ein Film mit vielen Laienschauspielern. Wie ist das abgelaufen, sozusagen dein Kontakt? Wie habt ihr euch als Equipe gefunden in diesem Film? Zwischen den auch älteren Schauspielern, du hast Max Schlüpfer erwähnt, der eben mit dir ja auch die Hauptrolle spielt des Films, und den Laienschauspielern.
Also Max Schlüpfer kannte ich schon sehr lange, schon seit ich kleiner bin. Und die anderen Laiendarsteller, die habe ich dann kennengelernt und ich durfte auch ein wenig mitentscheiden, wer welche Rollen bekommt, weil ich halt einfach auch gucken sollte, wer so zu wem passt. Und ich habe mich eigentlich mit allen gut verstanden und auch mit den Erwachsenen und ja.
Lisa, du hast jetzt für diese erste Rolle gleich den Weißen Elefanten beim Filmfest in München bekommen, was ein Preis für die beste Kinderdarstellerin ist. Wie soll es denn bei dir jetzt eigentlich weitergehen? Das ist jetzt eine Rolle gewesen, wo du sozusagen reingewachsen bist für diesen Film Königin von Niendorf. Ist das jetzt ein... Du bist im Moment Schülerin in Berlin. Eine Schauspielkarriere ist etwas, was du jetzt ernsthaft ins Auge fasst, oder ist das noch einer von vielen möglichen Berufswegen, die dir jetzt offen stehen und auf die du dich vielleicht vorbereiten möchtest?
Also ich würde natürlich sehr gerne weiter schauspielern. Ich bin jetzt auch in einer Agentur und bekomme auch ein paar Aufträge immer wieder. Aber ich möchte trotzdem noch etwas anderes studieren, was weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte noch was anderes nebenbei machen, weil es halt nie so sicher ist, ob man erfolgreich wird oder nicht.
Also du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, bevor du dich entscheiden musst für das Studium. Du hast jetzt gesagt, du bist in einer Agentur, das heißt, du bist auch wahrscheinlich jetzt schon in einem weiteren Filmprojekt engagiert. Woran arbeitest du denn gerade? Und vor allen Dingen hast du uns gesagt, nach deinem Aufenthalt in Nantes geht es gleich weiter, eben nicht mit Schule, sondern mit einem weiteren Casting.
Ja, also das nächste Projekt, was jetzt gekommen ist, heißt Alfons Zitterbacke. Das ist ein Kinofilm, der kommt 2019 in Deutschland in die Kinos. Und wofür das Casting ist, darf ich noch nicht verraten.
Okay. Lisa, vielen herzlichen Dank für das Interview. Und also jetzt schauen wir mal, ob wir dich dann vielleicht demnächst wieder mit deinem neuen Film Alfons Zitterbacke in Nantes bei unserem Filmfestival Université Allemand begrüßen dürfen. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen nach Nantes.
Gerne.
Vous êtes de retour sur Euradio Nantes pour l'émission Hallo Nantes du Centre culturel franco-allemand de Nantes. Et dans un deuxième temps de ce retour sur le festival Université Allemand, on va vous parler du film gagnant du premier des quatre festivals du cycle Université, qui est le film Cops de Stefana Lukács. Sina, tu l'as vu aussi. Comment t'as plu ce film?
Also, ich fand das einen sehr überraschenden Film, muss ich sagen. Am Anfang habe ich so gelesen, okay, Polizeifilm. Habe so ein bisschen das erwartet, was so amerikanische Polizeifilme können. Und dann geht es aber eigentlich ja doch um was ganz anderes. Nämlich darum, dass er ja jemanden erschießt, quasi aus Versehen beabsichtigt, um seinen Kollegen zu retten. Und dann geht ja der ganze Film da so um seine Geschichte mit dem, ja, wie er damit umgeht, mit dieser Tat, die er da begangen hat. Und das ist mal eine ganz andere Sicht auf eine Spezialeinheit der Polizei. Eine sehr weiche und gleichzeitig irgendwie sehr brutale Sicht teilweise. Und das hat mir gefallen, dass das eben Stefan Alukas da schafft, so zwei Seiten aufzuzeigen. Und deswegen glaube ich, dass er diese zwei Preise, die er jetzt sogar gewonnen hat bei unserem Festival, durchaus verdient hat. Also das ist schon ein Film, der einiges kann.
Et comme tu l'as dit, le public était unanime puisque Stefana Lukács n'a non seulement gagné le prix du festival Université Allemand, mais aussi le prix du public du festival. Et on vous invite à réécouter l'interview qu'il a donnée à Euradio Nantes pendant le festival Université Allemand.
Also guten Tag zusammen. Ich bin hier beim Université Allemand. Ich sitze hier mit dem Realisateur von COPS, Herrn Stefan Lukács. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, und mich würde als erstes interessieren, wie ist der Charakter Christoph entstanden? Wie haben Sie da recherchiert?
Also ich habe jetzt 5 Jahre an diesem Film gearbeitet und davon habe ich ungefähr 2-3 Jahre recherchiert bei der Polizei, um das Drehbuch für diesen Film zu schreiben. Und diese Figur Christoph basiert auf ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die ich kennengelernt habe in meinen Recherchen, und aus denen heraus habe ich dann sozusagen diese Figur entworfen. Und dieser Christoph entspricht einer Figur, die deutscher Polizeisoziologe, der Raphael Beer, benannt hat mit dem Kriegerpolizisten. Der Kriegerpolizist ist laut Raphael Beer, diesem Soziologen, ein Typus von Polizist, der tatsächlich diesen Beruf ausübt, weil er Abenteuer sucht, ja, und weil er sozusagen sich als einen Krieger im Kampf gegen das Verbrechen auf der Straße versteht. Und so ein Typ ist dieser Christoph, der will sozusagen die Straßen säubern von dem Verbrechen.
Ja, und man hat als Zuschauer auch so ein bisschen das Gefühl, dass nach und nach so ein bisschen die Grenzen zwischen Gut und Böse da auch verwischt werden. Und das Ende vom Film ist ja so, dass Rahel, also es wird eine Wohnung aufgebrochen, weil sich eine Frau mit ihrem Kind da auf dem Fenster Sims balanciert und sich dann am Ende auch hinabstürzt. Das Kind wird gerettet und erst da hat man dann den Protagonisten vielleicht auch so eine gewisse Erlösung von diesem Zwiespalt. Kann man das so interpretieren?
Ja, für die Hauptfigur, den Christoph, ist der Schluss des Films ein Versuch, etwas anders zu machen. Also er beginnt den Film, diese Geschichte, damit, dass er Probleme in seiner polizeilichen Arbeit eben mit Gewalt lösen möchte, und er kommt im Laufe des Films darauf, dass möglicherweise Gewalt nicht das beste Mittel ist, um seinen Job auszuüben, sondern dass er vielleicht mit Deeskalation weiterkommen könnte. Oder vielleicht auch nicht. Das sind so die Fragen, die der Film aufwirft.
Das Motto, also eines der Mottos vom Filmfestival dieses Jahr, ist ja auch so, dass Motiv der Menschlichkeit. Sie haben ja gesagt, Sie haben vielleicht auch so ein bisschen ein Problem mit Autoritäten, aber das Bild vom Polizisten, was denken Sie, was passiert mit Menschen, die Polizist werden? Sehen Sie da vielleicht auch Probleme, also dass man sich vielleicht zu sehr mit dem Beruf identifiziert oder?
Naja, Polizisten sind vielen Herausforderungen, also die sehen sich vielen Herausforderungen gegenüber und das ist natürlich ein irrsinnig herausfordernder Beruf und ein schwieriger Beruf, weil er sehr stressig ist und er einen wirklich auch ins Burnout treiben kann. Ne? Man ist also wirklich mit sehr großen psychologischen Belastungen auch konfrontiert als Polizist. Und viele Polizisten flüchten sich dann in eine gewisse Abhärtung. Diese Abhärtung führt dann leider oft halt auch zu Gewalt gegenüber Bürgern und Bürgerinnen.
Diese Gewalt bzw. auch diese Anspannung wird ja übertragen auch ins Privatleben. Stärke und Schwäche ist ja auch in dem Film auch enthalten. Diese Körperlichkeit, man versucht sich abzuhalten und gleichzeitig sieht man ja auch, dass der Protagonist eine sehr verletzliche Seite hat, die aber nicht wirklich auf Resonanz stößt, die kann sich nirgends wirklich äußern.
Die Figuren in dem Film leben nach dem Motto, also ein Indianer kennt keinen Schmerz und für die ist Stärke, keinerlei Schwächen sich einzugestehen, also sozusagen keine Ängste zu haben, keine Sorgen auch irgendwie zu kennen, sozusagen sich über nichts Gedanken zu machen oder so oder wegen irgendwas betrübt zu sein und natürlich auch erlaubt man sich keine körperliche Schwäche. Im Zuge des Films lernt aber natürlich die Hauptfigur, dass also sich Schwächen eingestehen und über Schwächen reden, zu reden in Wirklichkeit Stärke bedeutet. Und das ist das, was ich auch glaube, persönlich als Künstler und als Filmemacher und als Mensch, ist, dass es sozusagen Sinn macht, natürlich über die Dinge, die einen belasten, zu sprechen, weil das Sprechen hilft, diese Belastungen aufzuarbeiten. Und das ist wahre Stärke.
Ja, also wollten Sie vielleicht auch damit so ein bisschen, wir haben ja vorhin auch das Thema Homosexualität in diesen Gruppen angeschnitten im Gespräch, also fand ich eine sehr interessante Frage auch. Wollten Sie vielleicht auch so ein bisschen diese Rollenmuster in Frage stellen, die vielleicht auch in der Gesellschaft immer noch da sind?
Ja, bei der österreichischen Polizei gibt es sehr klassische Rollenmuster. Also die Polizei ist zwar offen für Frauen, schon seit einiger Zeit, also seit ungefähr 20 Jahren, aber trotzdem ist das Rollenmuster schon sehr maskulin oder patriarchal geprägt einfach. Die sozusagen die Führungskräfte sind schon immer noch Männer und die Frauen dürfen halt so mithelfen. Das ist, glaube ich, schon so noch das allgemeine Verständnis leider. Und eben diese Spezialeinheit, die ich in dem Film darstelle, die hat überhaupt keine Frauen. Also das sind tatsächlich 200 Männer und die wollen auch keine Frauen. Also das haben mir einige von denen inoffiziell sozusagen bestätigt, dass sie meinten, Frauen würden ihrer Meinung nach nur Unruhe in die Truppe bringen. Sie wollen eigentlich keine Frauen. Einer meinte zu mir eben auch, ja, wenn er dann in den Einsatz geht und es ist ein gefährlicher Einsatz, dann will er nicht auch noch seine Kollegin auch noch beschützen müssen, so quasi. Ne? Weil sie trauen den Frauen offensichtlich da auch gar nicht zu, eben für sich selbst verantwortlich zu sein.
Zu dem einen Zeitpunkt, also sieht man ja auch, dass mit den Autoritäten diese Identifikation mit dem Polizeiberuf, in diesem Status, dass das auch in dem einen Moment zu weit geht, als der eine Polizist für die Gruppe oder für die Kollegen, die andere Kollegin dann verprügelt, weil die sich eben äußern möchte gegen, was die da getan haben. Wie würden Sie sich wünschen, dass man mit Autoritäten umgeht?
Naja, ich würde mir wünschen, dass Autoritäten hinterfragt werden, ganz einfach. Und das passiert ja Gott sei Dank in unseren aufgeklärten liberalen Gesellschaften auch. Aber es passiert, ich habe halt die Befürchtung, dass es wieder Rückschritte geben wird. Also in Österreich haben wir halt jetzt eine sehr rechte Regierung und diese rechte Regierung verfolgt schon eben eine Politik, wo man versucht, wieder Autoritätshörigkeit einzuführen. So, man wünscht sich eine Bevölkerung, die halt kuscht und folgt. Und ich wünsche mir eine Bevölkerung, die aufbegehrt und die nachfragt und die kritisch ist und die sich nichts gefallen lässt.
Ja, ich glaube, ich würde das damit auch gerne schon beenden. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Interview. Ich hoffe, dass sich einige Leute noch für Ihren Film interessieren werden, weil spannend ist er auf jeden Fall.
Es war 1994 und wir wussten nicht wohin, also gingen wir in dein Bett. Und wir teilten uns unseren Walkman, das erste Bier, mein Mofa und den Frust.
Im Nachtbusfenster der Mond. Der erste Kuss war Erdbeerbowle und Spucke wie ein Polaroid im Regen. Leicht verschwommen, das war die schönste Zeit.
Die schönste Zeit,
weil alles dort begann.
Die schönste Zeit,
und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen von Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit.
Die schönste Zeit,
weil alles dort begann.
Die schönste Zeit.
Dein erstes Tattoo war dann der Refrain. It's better to burn out than to fade away. Hey, hey, und ich kaufte mir Neil Young und ein Nirvana-Shirt. Als du später wegzogst, brach ich heimlich zusammen. Ich spielte unentwegt Gitarre, heulte auf Papier. Du warst im Polaroid im Regen. Und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit.
Die schönste Zeit,
weil alles dort begann.
Die schönste Zeit,
und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit.
Die schönste Zeit.
Berlin war wie New York, ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit. Oh well, whatever, never mind. Hab letzte Nacht von dir geträumt und von der schönsten Zeit.
Die schönste Zeit,
da wo alles begann.
Hallo Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes sur Euradio Nantes pour la troisième partie de l'émission Hallo Nantes par le Centre culturel franco-allemand de Nantes. Juste avant la musique, vous avez entendu l'interview de du réalisateur gagnant du film Cops qui a été diffusé pendant le Festival universel allemand. Et nous avons oublié de remercier notre collègue Lily de Radio Nantes qui a réalisé l'interview. Dans cette troisième partie, on va passer à autre chose. On va passer à un autre temps fort du franco-allemand organisé par le Centre culturel franco-allemand du mois de janvier.
Ja, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären und unseren Hörern erklären, was das denn für ein Event ist und warum, was da so im Januar passiert. Warum dieses Projekt vom CCFA im Januar?
Alors, chaque année, le 22 janvier revêt une importance toute particulière autour du franco-allemand, puisque c'est un 22 janvier, en 1963, qu'a été signé le traité de l'Élysée, traité de l'amitié franco-allemande, et c'est suite à cette signature, notamment, que toute la coopération franco-allemande a pris l'essor, et puis la vivacité telle qu'on le connaît aujourd'hui, notamment aussi la fondation de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et beaucoup d'organismes franco-allemands, dont nous aussi, en tant que centre culturel franco-allemand, prennent donc cette journée, donc le 22, qui est un mardi, l'année prochaine, en 2019, mais aussi tous les jours autour, pour organiser un peu un programme comprimé de toutes les activités. Et pour nous, ça sera une semaine à partir du 20 janvier, qui sera finalement un mois comprimé, avec un peu toutes les activités que nous organisons tout au long d'un mois.
Und ich habe schon gesehen, wir haben uns ja ganz viele Sachen und vor allem auch die Kollegen haben sich ganz viele Sachen überlegt, die wir in der Woche machen wollen. Vielleicht kannst du ja mal anfangen und uns das erste vorstellen, was wir da so geplant haben.
Alors, on va commencer un peu, c'est maintenant devenu une tradition, donc en tant que CCFA, nous essayons aussi d'élargir bien entendu notre public et de pas seulement s'adresser, notamment en ces journées franco-allemandes, à un public germanophone, mais de faire aussi des propositions d'activités qui s'ouvrent au plus grand nombre. Et ce qu'on a imaginé, ce qu'on a fait avec beaucoup de succès ces dernières années, c'est un footing franco-allemand dès le dimanche 20 janvier. C'est un footing qui commence donc dans la matinée du dimanche 20 janvier, qui propose plusieurs parcours pour les personnes qui chacun va courir à son rythme et puis il y aura deux distances. Et le tout va se terminer avec un petit pot de l'amitié dans les locaux du centre culturel, où on va aussi présenter toute la programmation de cette semaine franco-allemande où beaucoup de choses sont déjà arrêtées, mais pas non plus la totalité des choses. Mais Zina, tu peux peut-être continuer à présenter d'autres projets qui suivent dans cette semaine.
Am nächsten Tag, also wie Martin schon gesagt hat, wir haben ja wirklich jeden Tag was vor. Am nächsten Tag gibt es ein Treffen der Jeunes Ecoaktiv. Das ist ja eine Gruppe, die sich auch regelmäßig trifft. Das Ganze wird animiert von unserer Volontaire Ecologique, Eva Fuchs. Und vielleicht kannst du uns kurz sagen, was da geplant ist am Montag.
Alors, on a déjà parlé un peu de développement durable aujourd'hui dans l'émission, notamment aussi de zéro déchet. Là, on va parler en fait d'une autre thématique, mais liée à cette même thématique de développement durable. Eva Fuchs est partie cette semaine à la conférence pour le climat en Pologne, à Katowice. Mm-hmm. Donc, elle a été sélectionnée comme faisant partie d'une délégation de jeunes qui partiront de la ville de Nantes pour rejoindre la conférence des jeunes sur le climat, la COI, qui précède chaque année les conférences des acteurs, donc des chefs de gouvernement sur le climat. Et donc cette rencontre va entre autres être consacrée à un retour sur cette expérience en Pologne et puis aux rencontres qu'elle est en train de faire en Pologne avec les acteurs internationaux qui travaillent comme elle avec des jeunes sur les thématiques notamment du climat. Et puis on continue la semaine en fait notamment le mercredi avec deux activités Zina destinées à la fois donc aux enfants mais aussi aux plus âgés, aux étudiants.
Ja, da haben wir einmal ja den Kindernachmittag, unseren berühmten Kindernachmittag, der immer für die ganz Kleinen stattfindet, zu verschiedenen Thematiken. Und da diese Woche natürlich wahrscheinlich um eine ganz besondere deutsch-französische Thematik. Und am Abend haben wir dann unsere Soirée de Mobilité, die vor allem...
Also, la Soirée de Mobilité, c'est un projet qui se destine à tous et notamment aux scolaires et aux étudiants qui souhaitent passer un temps de mobilité en Allemagne. Donc ça sera organisé notamment par notre collègue jeune ambassadrice de Saarbrück à Nantes, Laura Zeller, mais aussi probablement par notre collègue du programme MobiClass, Jana Möller, qui vont faire un tour d'horizon des différents programmes de mobilité qui existent entre la France et l'Allemagne. Et on peut que le redire à l'antenne, rares sont les pays pour lesquels il y a autant de possibilités de partir en mobilité, et ça à différents âges, que vous soyez écolier, que vous souhaitez passer une mobilité en Allemagne avec l'OFAGE, que vous soyez étudiant, faire un cours de langue ou alors un volontariat en service civique, un séjour d'études en Allemagne. On va parler de toutes ces possibilités-là et autour de la table seront aussi des personnes qui vont revenir sur leur expérience de mobilité avant leur retour à Nantes.
Und das ist natürlich auch wie die ganze Woche über eigentlich eine tolle Möglichkeit, mal die Mitglieder des Teams kennenzulernen. Ne? So die junge Botschafterin und Jana Möller von der Mobi-Klasse, unsere Sprachassistentin. Also ich glaube, an solchen Abenden kann man dann ganz toll auch ins Gespräch kommen und sich mal über die verschiedenen Sachen informieren, die so passieren im CCFA. Und natürlich auch am Donnerstag, direkt den Tag danach, wo dann unser Stammtisch stattfindet und diesmal dann zu einer bestimmten deutsch-französischen Thematik. Also den Stammtisch haben wir regelmäßig einmal im Monat, immer am Donnerstagabend. Wer schon früher kommen möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen, aber wir würden uns freuen, wenn ihr dann in dieser Woche auch vorbeischaut und da werden sicherlich ganz viele von unserem Team da sein und sich freuen, mit euch auf Deutsch zu reden.
Et comme tu l'as dit justement, donc l'occasion de parler avec les différents membres de l'équipe du CCFA, c'est aussi l'occasion de voir un peu à quoi peut ressembler une mobilité, puisqu'on a plusieurs qui participent, qui font leur séjour à Nantes dans le cadre d'un de ces programmes de mobilité. Et le Stammtisch, donc, du coup, est l'occasion là aussi, de, comme tu l'as évoqué, d'être en contact et puis d'échanger en allemand autour de différentes thématiques. Mais, Zina, une chose où tu pourrais peut-être aider à faire comprendre ce que c'est le programme qui est prévu pour le vendredi soir, puisque là, c'est quelque chose qui nous vient directement d'Allemagne.
Ja, das Running Dinner. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das organisiert. Und im nächsten Jahr, also im Januar, haben wir uns gedacht, dass wir das so machen, dass quasi die verschiedenen Gänge, also Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise, jeweils an verschiedenen Orten gegessen werden. Also ihr könnt euch dann bei uns im CCFA anmelden, wenn ihr Lust darauf habt. Und dann wird immer im Wechsel gekocht. Also man bereitet dann zum Beispiel eine Vorspeise vor, dann wird bei einer Person oder bei mehreren Personen zu Hause in der WG, in der Wohnung, wo auch immer, eine Vorspeise gegessen. Dann geht es weiter in eine andere Wohnung für die Hauptspeise. Und für den Nachtisch dann wieder in eine andere Wohnung. Und genau daher kommt es ja auch Running und Dinner. Also das ist quasi ein sehr bewegtes Abendessen, wo man auch viele Leute und viele Orte kennenlernen kann. Und sicherlich auch viele interessante Gerichte, viele deutsche und französische Abendessen-Traditionen. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach bei uns im CCFA dafür an.
Mais rassure-nous, on n'a pas besoin d'avoir en fait des aptitudes marathoniennes pour pouvoir faire en fait justement le running dinner.
Ja, genau, es heißt running, aber es muss natürlich nicht gerannt werden. Also man kann auch ganz entspannt mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht mit der Tram, je nachdem, wo das Ganze stattfindet. Wollen wir ja nicht, dass ihr 25 Kilometer durch die Stadt rennt. Also es ist kein Marathon-Dinner, es ist schon ein Dinner, was einfach an mehreren Orten stattfindet.
Et pour finir, peut-être juste deux activités qui seront proposées donc dans la semaine d'après. Le CCFA propose depuis toujours aussi des tandems, c'est-à-dire des rencontres informelles entre deux personnes qui veulent apprendre la langue de l'autre, l'allemand ou le français. Ça s'appelle donc du coup le programme Le Tandem. Et ces différents tandems qui se sont réunis, trouvés depuis la rentrée, on va leur proposer de se réunir le jeudi 31 janvier. Pour un peu échanger autour de leur expérience de tandem et peut-être aussi prendre quelques conseils pédagogiques, pratiques pour mieux organiser ou puis peut-être avoir un fonctionnement différent en fait pour la suite de leur tandem. Évidemment que la soirée n'est pas limitée à celles et ceux qui pratiquent déjà le tandem, mais aussi à celles et ceux qui s'intéressent peut-être à chercher un partenaire tandem pour la suite. Et on termine la semaine le dimanche 3 février, avec la projection qui est classique aussi d'une émission télé qui est très fameuse en Allemagne, Zina.
Ja, also wir beenden die Woche mit dem Saarbrücker Tatort. Es war ja schon öfter so, dass das CCFA mal einen Tatort gezeigt hat und meistens werden die ja gezeigt aus den Heimatstädten von den Mitgliedern des CCFAs und den Mitarbeitern. Und da wir natürlich Laura, die junge Botschafterin aus Saarbrücken haben, beenden wir die Woche mit dem Tatort aus Saarbrücken und vielleicht kann Laura uns dann auch noch ein paar Tipps geben und ein paar Hinweise, wie man den nächsten Aufenthalt in Saarbrücken verbringen kann und uns was darüber erzählen, wo die Drehorte waren oder ihr könnt ihr Fragen zu Saarbrücken stellen.
Zina, merci beaucoup. Donc, on vous dit donc rendez-vous pour la semaine franco-allemande donc à partir du 20 janvier. Et puis, tous les détails des différentes manifestations sur notre compte Facebook, sur le site web, bien avant, donc à partir du début janvier. Avant de passer à notre dernière partie de l'émission, donc Zina, qu'est-ce qu'on va écouter dans la pause qui suit ?
Jetzt hören wir Max Giesinger, wenn sie tanzt.
Ganz normale 50-Stunden-Woche. Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen ist für sie ja kein Problem, weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder, selber laufen lernen. Aber ihr Tag lässt keine Pause zu. Sie will träumen, macht die Augen zu. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York. Trampt alleine durch Alaska. Springt vor Bali über Bord. Und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt,
ins Kleid nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre, ohne Kinder selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist sie wer anders. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Ist alles los, nur für das Gefühl.
Hallo Nantes.
Hallo Nantes.
Sur Euradio Nantes.
Vous êtes sur Euradio Nantes pour l'émission Hallo Nantes du Centre culturel franco-allemand de Nantes. Et nous sommes donc dans les trois premières parties de l'émission. Nous avons parlé avec ma collègue Zina Bidna, qui est aujourd'hui avec moi sur le plateau, de sa vie de zéro déchet, d'un retour sur le Festival universel allemand et surtout aussi de vous présenter les activités du Centre culturel pour la semaine franco-allemande du mois de janvier. Dans cette quatrième partie, on souhaite vous parler un peu de l'actualité politique franco-allemande. Et comme première chose dans cette actualité, peut-être quelque chose qui nous occupe beaucoup dans les deux pays, qui est le scandale ou les scandales autour du diesel. Vous l'avez peut-être suivi, c'est sorti cette semaine une première enquête sur les effets du diesel sur la pollution de l'air, qui était avant pas spécifiquement dédiée au problème du diesel. Suite à cette première enquête, la Commission européenne a demandé en fait aux États membres de se réunir dans une réunion cette semaine, mardi 27 novembre. Et ce qui est regrettable en fait dans cette décision, c'est que c'est du côté de l'Allemagne que ça bloque et que c'est l'Allemagne qui n'a pas souhaité assister à cette réunion, si bien que la réunion a dû être annulée et reportée, on n'espère pas à Zinedine. Zina, autre actualité actuellement, c'est surtout la succession de Angela Merkel à la tête du Parti chrétien-démocrate.
Ja, wir haben ja schon in der Sendung mehrmals über den Nachgang der Landtagswahlen gesprochen in Bayern und Hessen. Und ja, eigentlich eines der wichtigsten Ereignisse ist ja, dass Angela Merkel jetzt von der Parteispitze zurücktritt und das auch schon ganz bald. Also sie hat ihren Rücktritt ja vor einigen Wochen angekündigt und jetzt gibt es drei Kandidaten, also es gibt eigentlich sehr viele Kandidaten, die jetzt sich angekündigt haben für die Bewerbung des Parteivorsitzes, aber es gibt drei, die ganz besonders im Fokus sind und das ist einmal Annegret Kramp-Karrenbauer, die in Deutschland eigentlich nur noch AKK genannt wird, Jens Spahn und Friedrich Merz und das Ganze entscheidet sich jetzt in Hamburg am 7. bis 8. Dezember, wo dann eben festgelegt wird, wer jetzt Angela Merkel nachfolgen wird. Und in Deutschland kann man fast nichts anderes mehr in den Nachrichten lesen. Die drei unterscheiden sich durch ihre Positionen, also Friedrich Merz und Jens Spahn eher auf einer konservativeren Seite und Annegret Kramp-Karrenbauer, die sehr Merkel-nah immer gesehen wird und da eher in Merkels Fußstapfen treten würde.
Et Sina, ton favori en fait pour la succession de la chancelière à la tête de la CDU?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer da eigentlich ganz gut anknüpfen könnte und vielleicht auch einen sehr guten Wechsel reinbringen könnte und gleichzeitig aber trotzdem an gute Sachen weiterhin anknüpfen könnte. Aber ich bin sehr gespannt, was sich da so ergeben wird.
Quelle symbolique, en fait, d'avoir la succession de la chancelière dans sa ville natale à Hambourg, en fait, début décembre.
Genau. Und es gibt ja auch noch eine ganz andere wichtige Sache, die gerade in Deutschland passiert. Und da geht es eher um eine deutsch-französische Initiative.
Ces jours-ci étaient dans les journaux, surtout une initiative des députés français et allemands à propos de la transition énergétique. Il y a certains députés français et allemands qui ont appelé ensemble, qui ont écrit un appel à la chancelière, au président de la République, pour un New Deal sur la transition énergétique. Et il nous semble important de relayer ça sur l'antenne aujourd'hui, puisque nous sommes bientôt dans l'année 2019, l'année des prochaines élections européennes. Et cet appel vise donc à adopter une position commune de la France et de l'Allemagne, dont on sait que les positions en matière d'énergie ne sont pas les mêmes. La France qui mise beaucoup sur le nucléaire, l'Allemagne qui n'a pas encore, qui a entamé, mais qui est loin d'avoir en fait fini sa sortie du charbon. Et cette initiative vise en fait à combiner les deux approches, c'est-à-dire des deux côtés à faire des efforts significatifs pour réduire à la fois le nucléaire en France et le charbon en Allemagne, pour ainsi montrer aussi à tous les partenaires qu'il y a une voie possible pour trouver une voie commune de deux pays qui énergétiquement ne parlaient pas et ne parlent toujours pas de la même voie. Et nous trouvons qu'il y a là une très très belle initiative pour un projet commun qui puisse aussi être un projet autour duquel pourront se réunir les acteurs franco-allemands à l'avenir en vue des élections européennes. Et donc nous sommes très curieux de voir en fait comment se développera qu'est-ce qui suit à cette annonce, puisque c'est ces jours-ci que vont être adoptées les nouvelles positions en matière d'énergie du côté français avec le plan pluriannuel de l'énergie, et puis du côté allemand avec les résultats de la commission qui est en train de discuter sur la sortie du charbon en Allemagne. Une initiative salutaire, voyons quelle sera la suite. Pour nous, la suite de cette émission sera dans un mois, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission Hallo Nantes, donc du vendredi 30 novembre. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Hallo Nantes le 28 décembre prochain. Et ça sera une émission qui va être consacrée à un retour sur toute l'année avec ce qui a marqué l'Allemagne et puis les pays de langue allemande en cette année 2018 et aussi les activités phares du Centre culturel franco-allemand. Et on se réjouit déjà, Zina, de savoir à ce moment-là aussi de connaître les résultats du questionnaire pour le Festival universitaire allemand qui vont donc être présentés fin décembre dans le cadre de la prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne aujourd'hui. Merci beaucoup à l'équipe de Radio Nantes. Bis bald. À bientôt.
Radio Nantes et le Centre culturel franco-allemand vous ont présenté Hallo Nantes. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur euradio.fr.
Euradio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentierten Ihnen Hallo Nantes. Wollen Sie mehr wissen? Gehen Sie auf euradio.fr.